Wer weiß von euch, was am Mittwoch für ein Tag ist? Es ist Mittwoch. Bitte? Genau, Murmeltiertag. Am Mittwoch ist Murmeltiertag. Gibt es einen Film drüber? In Amerika heißt er wohl Murmeltiertag. Lichtmess, das ist ein wichtiger Tag für manche, weil ab Lichtmess sagt man, da wird es irgendwie wieder heller. Lichtmess bei Tag S. Ja. Bin ich spontan drüber gestolpert, immer wenn Lichtmess ist, dann kommt dieser Film im Fernsehen, Murmeltiertag, den finde ich sehr lustig. Meine ganze Familie findet ihn lustig, weil ich ihn lustig finde und ich so viel lachen muss. Und das ist dann ein schönes Event so für uns. Es gibt einen anderen Tag im Jahr, der wird auch immer wieder begangen und das ist für mich immer, ja, so ein, wir alle kennen das, es gibt so wichtige Tage, Tage, an die man sich erinnert, die irgendwie Strahlkraft haben über viele Jahre hinaus. Das ist für mich der 9. November. 9. November 89 habe ich irgendwie live erlebt, im Fernsehen halt, aber ich war damals 15 Jahre alt und ich weiß, da hat was begonnen für mich, dass ich heute, wenn ich an den 9. November denke, es gibt für mich eine Zeit vor dem 9. November 89 und eine Zeit danach. Das ist eine Zeitenwende. Ein historisches Datum, ja, der Fall der Mauer. Und mit 15 war ich schon so weit geistig entwickelt, dass ich gemerkt habe, hier passiert was ganz Großes, was Großartiges. Und das, an den Tag erinnere ich mich einfach immer wieder. Ich weiß noch, wie wir in der Schule waren, ich weiß, wie es im Schulbus war und das war ein ganz wichtiges Ereignis für mich. Der Apostel Petrus muss wohl auch so ein Ereignis gehabt haben. Denn er schreibt darüber, über ein Ereignis, ein historisches Ereignis, das er miterlebt hat und das ihn sehr geprägt hat. Und es war, als er mit Jesus auf dem Berg war und Jesus verklärt wurde. Und heute ist, in den Kirchen feiert man diesen Tag als letzten Sonntag von Epiphanias, Erscheinungsfest. Und da wird an dieses Ereignis ganz besonders gedacht. Und ich dachte vielleicht auch mal einfach Grund, über diesen Text nachzudenken, wo das beschrieben wird, in Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Die Verwandlung Jesu auf dem Berg. Ich lese es uns mal vor, nach der Schlachterübersetzung, Matthäus 17, Vers 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier 3 Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie den Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Sagt niemand von dem Gesicht, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit und kann uns leiten, will uns leiten, Herr. Hilf uns zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Segne Reden und Hören gleichermaßen und lass uns auf dich sehen. Amen. Ich habe 3 Punkte. Große Überschrift heißt, ihr habt es schon gehört, Jesus ist da, wahrhaftig. Und der erste Punkt heißt, Jesus ist da, zu schön, um wahr zu sein, aber es ist wahr. Jesus und seine Jünger befinden sich in der Gegend von Caesarea Philippi. Nachdem er sich mit den Pharisäern und Sadduzäern auseinandergesetzt hat, folgt eine Unterredung Jesu mit den Zwölfen. Und darin warnt er sie vor den falschen Lehren der Pharisäer und Sadduzäer. Und dann stellt er klar, dass er der Messias, dass er der Christus ist und dass ihm großes Leid auch bevorsteht. Schließlich geht es noch darum, dass Jesus nachzufolgen auch Leid beinhaltet. Und ehe unser heutiger Predigttext beginnt, sagt der Herr Jesus folgende Worte. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Und nun nimmt Jesus drei der Jünger aus der Gruppe der Zwölf heraus und geht mit ihnen abseits in die Einsamkeit. Er wird eine extra Zeit mit Petrus, Jakobus und Johannes verbringen. Jesus wählt sie aus und geht mit ihnen beiseite. Er geht abseits. Er hat ein privates inneres Treffen, so ein innerer Zirkel. Ihr Ziel? Ein Berg, ein sehr hoher Berg. Man kann diese Bergtour durchaus als ein Privileg betrachten, das den Dreien hier zuteil wird. Eine Extrazeit mit dem Rabbi, mit dem Meister. Das hätten die anderen Neuen doch sicher auch gewollt. In meinem Studium, da haben wir uns sehr geehrt gefühlt, wenn unsere Dozenten, ich habe Musiktherapie studiert, wenn unsere Dozenten zu uns mal gesagt haben, oh, mit dir würde ich mal gerne heute Nachmittag Musik machen. Das war ein Privileg. Da dachte man, oh, das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Harry hat mich gefragt, ob ich mit ihm heute Nachmittag spiele. Das war ein Privileg und eine Riesenmotivation gleichzeitig. Da dachte man, zu schön, um wahr zu sein. Und wenn man dann da saß und hat gespielt, dann dachte man, es ist wahr. Schön. Wie werden die anderen Jünger reagiert haben? Wir wissen es nicht. Und warum eigentlich diese drei, Petrus und die Donnersöhne, Jakobus und Johannes, ihr Beiname war die Donnersöhne. Auch darüber schweigt die Bibel. Ich habe mich gefragt, hat Gott der Herr etwa Lieblingskinder? Bevorzugte manche? Ich denke nicht, denn das Maß seiner Liebe für jeden Menschen übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Hat er doch selbst für einen jeden auf dieser Welt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus Liebe sich selbst geopfert. Jedoch begegnet der Herr Jesus jedem Menschen unterschiedlich. Und er weiß auch, was jeder von uns vertragen kann und was er gerade braucht. Wenn ich mein bisheriges Leben Revue passieren lasse, dann denke ich, ich bin wirklich privilegiert. Ich denke, ich kann sagen, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Vielleicht lief manches von außen betrachtet bei anderen glatter, aber ich glaube, Jesus war immer bei mir. Er schenkte und schenkt mir seine extra Aufmerksamkeit durch Menschen, die ihn und sein Wort lieben. Denn er ist ja bei mir alle Tage bis an der Weltende. Kinder denken manchmal, sie würden benachteiligt werden. Ich dachte das von meinen Eltern und meine Eltern haben es von ihren Eltern gedacht. Und je weiter man zurückgeht, desto öfter begegnet einem das. Aber da ich jetzt schon länger Vater bin, weiß ich, wie schwer es ist, allen Kindern gerecht zu werden. Mal bekommt der eine mehr, dann die andere. Ich bin mitunter ziemlich ungerecht, das muss ich zugeben. Nicht, weil ich das sein möchte, sondern weil ich nun mal menschlich bin, Mensch bin, ja, weil ich so wie jeder andere unvollkommen bin. Gott, der Herr aber, ist ein gerechter Vater und er behandelt uns so, dass es zu unserem Besten ist. Egal, was für ein Verhältnis du zu deinem Vater hast, wenn Jesus Christus dein Retter geworden ist, dann hast du einen gerechten und barmherzigen Vater im Himmel. Wir können Jesus nicht in die Karten schauen. Wir wissen nicht, warum die Dinge manchmal so laufen, wie sie sich uns gerade darstellen. Steht im Jesaja, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Was wir aber wissen dürfen, ist, dass wir mit Jesus zu einem guten Ziel kommen werden. Denn das steht auch im Propheten Jesaja. Denn sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Vielleicht gibt es ja etwas, was quer liegt zwischen dir und Jesus. Eine Situation oder ein Ereignis, in dem du dich benachteiligt oder übergangen fühlst. Dann bring es im Gebet zum Herrn Jesus. Klär das mit Jesus. Und versuch auch auf die Dinge zu sehen, die du als selbstverständlich ansiehst. Frag dich mal, ob diese Dinge alle so selbstverständlich sind. Und wenn nicht, dann kannst du Jesus danken und kannst denken, das ist zu schön, um wahr zu sein. Aber es ist wahr. Der Herr Jesus wird vor den Augen der Jünger verwandelt. Sein Antlitz strahlt wie die Sonne und sein Gewand wird wie das Licht selbst. Was Petrus, Jakobus und Johannes da sehen, lässt sich nur schwer in Worte fassen. Es ist, als hätte Gott ihnen die Augen geöffnet. Und nun sehen sie vor sich den Menschen Jesus von Nazareth, aus dem das Wesen Gottes hervorstrahlt. Jesus war ein Mensch und ist zugleich wahrer Gott. Jedoch konnte man die Gottheit nur an Jesu Verhalten, seinem Charakter, seinen Worten und Taten erkennen. Nichts an seiner äußeren Erscheinung hätte vermuten lassen, dass er der Sohn Gottes sei. Im Gegenteil, es steht in der Bibel, wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Sein Anblick gefiel uns nicht. Nichts hätte an Gott erinnert, an seinem Äußeren. Nun aber wurde für kurze Zeit das Äußere, das Menschliche, vom Inneren, vom Göttlichen überstrahlt. Eine Geschichte, die an die beschriebene Situation erinnert, finden wir bei Mose. Das kennt ihr vielleicht, als Mose vom Berg Sinai mit den Steintafeln heruntergekommen war, strahlte sein Gesicht. Er strahlte, weil er mit Gott, mit Yahweh geredet hatte. Er wurde angestrahlt und hat dieses Leuchten Gottes reflektiert. Jesus strahlte aber nicht, weil er so wie Mose angeleuchtet wurde. Er strahlte aus sich selbst heraus. Das griechische Wort, welches hier für Licht verwendet wird, heißt Phos. Kennt man von Phosphor. Phos. Und es steht für das Licht, welches Lichtträger und Quelle des Lichtes zugleich ist. Na, als Beispiel, der Mond leuchtet, weil er von der Sonne angestrahlt wird. Und manchmal leuchtet er besonders schön. Die Sonne aber leuchtet aus sich selbst heraus. Jesus leuchtet nicht, weil er angestrahlt wird, sondern er leuchtet aus sich selbst. Die Augen der Jünger konnten sinnlich erleben, dass Jesus Gott ist. Mit ihren Augen durften sie es sehen und wurden Zeugen davon. Und darüber schreibt der Petrus. Das ist das Ereignis, was ihn so geprägt hat. Wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät geworden, das sagt er. Was sie sahen, war zu schön, um wahr zu sein, aber es war wahr. Ich selbst habe diese Majestät mit meinen eigenen Augen nie gesehen. Und doch hat Gott mir die Augen dafür geöffnet, in dem Menschen Jesus von Nazareth, den Sohn Gottes, erkennen zu dürfen. Und dieser Jesus ist der Messias und er lebt und er ist auch heute mitten unter uns. Er segnet uns durch Menschen, die an ihn glauben. Er segnet uns durch sein Wort, die Bibel. Und er begegnet uns im Gebet. Also lass uns nicht blind für ihn sein und an ihm vorbeitrotten. In der Gemeinde, wo ich früher war mit meiner Familie, gab es freitagabends, einmal im Monat, meine ich, einen Gebetsabend. Und der war immer 20 Uhr. Und ich habe mich da, immer wenn ein Gebetsabend kam, ich habe mich da richtig hingeschleppt. Ja, die ganze Woche war lang. Und dann soll man freitagabends da noch hingehen und sich auf was konzentrieren. Und das hat mich immer ein bisschen was gekostet, da hinzugehen. Aber ich kann das wirklich sagen, wenn ich mich abends hingeschleppt habe, dann bin ich erfrischt nach Hause gekommen. Irgendwas ist in dem Gebetsabend immer passiert, was mir neue Kraft gegeben hat, was mich verändert hat. Es war einfach die Zeit mit anderen Gläubigen, das Hören auf Gottes Wort und das Reden mit Gott. Und das kann ich sagen, Jesus war da. Und das war zu schön, um wahr zu sein. Aber es war wahr. Ich habe es erlebt. Lasst uns zum Herrn beten und ihn um erleuchtete Augen bitten, dass wir ihn im Alltag nicht verpassen. Ja, mir gefällt immer die Geschichte vom blinden Bartimäus, der am Straßenrand sitzt, der nichts sieht und als einziger erkennt, dass Jesus der Sohn Davids ist. Sehr trefflich formuliert Antoine de Saint-Exupéry im Kleinen Prinzen: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist dem Auge unsichtbar. Der Bartimäus, der hat Jesus mit dem Herzen gesehen. Seine Augen konnten gar nichts sehen. Die waren tot. Aber er hat mit dem Herzen erkannt, wer da ist. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Gott gebe uns allen erleuchtete Augen unseres Herzens, damit wir die wesentlichen Dinge Gottes Wirklichkeit erkennen können. Die Wirklichkeit, nämlich in der Barmherzigkeit schwerer wiegt als das Verurteilen. Die Wirklichkeit, in der die Liebe den Hass besiegt. Die Wirklichkeit, wo die Starken den Schwachen helfen und nicht an ihnen vorbeigehen. Mitten während der Verwandlung Jesu erscheinen zwei Männer, Mose und Elia. Alte Bekannte für jeden Bibelleser. Mose und Elia. Was ihre Identität verrät, wird nicht genannt. Aber kein Zweifel, sie sind es. Warum aber treten sie in Erscheinung? Nun, Mose könnte für das Gesetz stehen. Er hat das mosaische Gesetz gebracht. Er war der Übermittler desselben. Elia dagegen könnte ein Vertreter der Propheten sein, der alttestamentlichen Propheten. Das Gesetz und die Propheten wiederum, das war eine gängige Bezeichnung im Neuen Testament für das Alte Testament, für den Alten Bund. Im Römerbrief steht: Nun aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Also das Heil, das durch Jesus kommt, wird bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Mose und Elia. Mose und Elia redeten mit dem Herrn Jesus. Im Lukas-Evangelium wird nochmal darauf hingewiesen, sie redeten wohl über die Kreuzigung. Und ergriffen von der ganzen Situation kann Petrus jetzt nicht mehr anders. Er öffnet seinen Mund und redet drauf los. Und er sagt, was ihm so in den Sinn kommt. Er redet, um mit der Situation klarkommen zu können, um sie irgendwie einzuordnen. Sinnbildlich sieht man bei den Jüngern die Unterschiedlichkeit der Menschen. Manche müssen reden, wenn sie ergriffen sind, andere schweigen. Es gibt da keinen besser und keinen schlechter. Petrus redet aber. Und so sagt er: Wie gut, dass wir hier sind. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Und doch, es ist wahr. Wenn du willst, Jesus, dann baue ich gleich hier für dich, für Mose und Elia eine Unterkunft. Warum wollte Petrus drei Zelte bauen, drei Hütten bauen? In manchen Übersetzungen steht Hütte, in manchen steht Zelt. Eine einfache Behausung. Warum wollte er das machen? Er dachte wohl nicht nur, das ist zu schön, um wahr zu sein, und doch, es ist wahr. Vielleicht schlich sich bei ihm auch der Gedanke ein, vielleicht wird es nie wieder so schön, wie es jetzt ist. Irgendwie wollte Petrus die Situation festhalten. Lass uns hier bleiben, Meister. Ich versuche, möglich zu machen, was ich kann. Zelte. Ich baue uns Zelte, Jesus. Top Idee. Und dann sind wir immer hier. Ich kann den Gedanken gut nachvollziehen. Man erlebt was Schönes und will es irgendwie festhalten, aus Angst, es zu verlieren. Wie viele Menschen erleben ihren Urlaub nur durch die Fotolinse? Ich weiß nicht, Kolosseum in Rom durch die Fotolinse. Eiffelturm, Tower Bridge, alles nur durch die Fotolinse geguckt, weil man es festhalten will, und dann verpasst man das Wesentliche. Was unternimmt man nicht alles, um den perfekten Moment festzuhalten? Vielleicht können wir uns da ein Beispiel an Maria nehmen. Maria, die Mutter Jesu Christi. Nachdem die Hirten Maria, Josef und das Jesuskind besucht und es angebetet hatten, steht folgender Vers: Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Wenn da steht, dass sie die Worte in ihrem Herzen bewegte, dann heißt das für mich, sie sorgte dafür, dass das Gehörte lebendig in ihr blieb. Sie nahm es eben nicht als selbstverständlich hin, sondern hielt die Erinnerung daran lebendig und wach. Ich vergleiche das mit einem Betonmischer. Ein Betonmischer, der rührt die Masse ständig, damit sie nicht aushärtet. Wenn es mal ausgehärtet ist, der Beton, dann macht man den nicht mehr geschmeidig. Da kann man nichts mehr mitmachen. Das ist einfach ein Klumpen. Tot und hart, dann ist es zu spät. Aber wenn man das Ding weiterhin bewegt, in Bewegung hält, dann bleibt es flexibel. Und so hat es wahrscheinlich Maria auch gemacht. Die Dinge hin und her bewegt. Ja, sie behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Lass uns nicht an dem Gedanken festhalten, vielleicht wird es nie wieder so schön. Damit wir die guten Momente mit Gott nicht verpassen und damit unsere Erinnerung daran nicht verblassen. Lasst uns vielmehr Jesus im Alltag suchen und denken, wenn wir ihn finden, das ist zu schön, um wahr zu sein. Und doch, es ist wahr. Lasst uns unsere Erinnerung an ihn hoch und lebendig halten. Jesus ist da, wahrhaftig. Der erste Punkt, Jesus ist da, das ist zu schön, um wahr zu sein, aber es ist wahr. Zweitens, Jesus ist da und jetzt wird's ernst. Ja, während Petrus noch redet, kommt eine hell leuchtende Wolke über die Jünger. Und aus der Wolke ertönt die Stimme Gottes. Dies ist mein Sohn, dem meine ganze Liebe gilt. Hört, was er zu sagen hat. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hören, stürzen sie zu Boden und fürchten sich über die Maßen. Jetzt wird's ernst. Gottes Stimme erscholl, sonor. Warum sprach Gott der Herr zu Petrus, Jakobus und Johannes? Und warum tat es auf diese Weise? Ich denke, Gott griff in die Situation ein, um ein paar Dinge richtig zu stellen und die Jünger ernsthaft zu ermahnen. Nochmal zurück. Petrus wollte Mose und Elia die gleiche Ehre zukommen lassen. Aber Jesus steht mehr zu, denn er ist der Sohn Gottes. Petrus war bereit für Jesus, Mose und Elia Hütten zu bauen. Das Wort, was hier steht, heißt Skene. Das sind eigentlich in der klassischen griechischen Sprache wird es verwendet für die Kulissen beim Theater. Also irgendwelche Buden. Ja, was ganz Einfaches. Warum aber sollte man dem menschgewordenen Gott, Jesus Christus, so eine Bude zimmern? Ein Tempel wäre doch angemessener. Aber auch der reicht nicht aus. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Nicht einmal ein Tempel ist für Jesus angemessen, geschweige denn ein Zelt oder irgendeine Bude. Also liegt nicht im Bauen der gottgefällige Weg. Was aber gefällt Gott? Zu hören, was Jesus Christus zu sagen hat, das gefällt Gott. Auf ihn sollt ihr hören, sagt Gott. Nicht bauen, sondern hören. Das müssen sich die Schwaben jetzt alle anhören. Ich bin auch Schwabe. Nicht bauen, sondern hören. Nun kommt das Überraschende. Wer auf Jesus Christus hört und wirklich das beherzigt, was er sagt, der nimmt ihn auf. Letztlich bedeutet an Jesus Christus zu glauben, dass er bei dir einzieht, in deinem Leben, in deinem Herzen, in deinem ganzen Sein. Du brauchst ihm keine Bude zu zimmern. Er nimmt Vorlieb mit deinem Leben als Behausung. Nun fragst du dich sicher, welches Zimmer soll ich ihm geben? Lass ihn überall hinein, in jede Kammer deines Herzens. Vielleicht liegt da noch viel Zeug rum. Es gibt schlimme Zimmer. Oh, ich kenne schlimme Zimmer. Auch bei mir. Aber Jesus hilft dir beim Aufräumen. Nur mach dir klar, dass er kein Gast ist. Er ist der neue Hausherr. Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth, dass jeder Christ ein Tempel Gottes ist. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? So landen wir über das Hören doch wieder bei einem Bau. Aber keinem Vergänglichen aus Holz und Steinen, sondern einem Ewigen. Die Jünger landen zunächst mal auf dem Boden und zwar mit dem Gesicht. Ob sie sofort ihren Fehler erkannt haben, das kann ich nicht beurteilen. Aber sie haben verstanden, dass die Sache ernst ist. Wie ernst ist es dir mit Jesus Christus? Ist er für dich einer von vielen? Oder ist er wirklich der eine, dem du dein Leben anvertraust? Lässt du ihn in jede Kammer deines Herzens, in deines Lebens einkehren? Gibst du ihm den Generalschlüssel? Oder bleibt er im Gästezimmer oder gleich in der Abstellkammer? Manchmal ist es gut, sich neu zu positionieren, sich neu zu fragen, was will ich jetzt eigentlich? Einer, der das tat, das war Josua, der Mann im Alten Testament. Als er das Volk Israel ins gelobte Land geführt hatte, hielt er eine Rede und er schloss damit, als er sagte, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Das Angebot ist groß, guckt euch an, wie es aussieht. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er rammt einen Pflock in die Erde und sagt, hier stehe ich und ich und mein Haus, wir wollen Gott dem Herrn dienen. Es ist wichtig manchmal, sich das Neue zu fragen, was will ich eigentlich mit meinem Leben? Jesus ist da, das ist eine ernste Angelegenheit. Wähle aus, ob du ihm dienen willst, ob du ihn aufnehmen willst. Jesus ist da, wahrhaftig. Das ist zu schön, um wahr zu sein und es ist doch wahr. Das ist eine ernste Sache. Und drittens, Jesus ist da, Gott sei Dank. Petrus, Jakobus und Johannes erleben einen Wechselbad der Gefühle. Der Herr Jesus lädt sie zu einem vertraulichen Treffen. Welch eine Ehre. Sie erleben Gottes Herrlichkeit in ihrem Meister. Welch ein Wunder. Mose und Elia treten auf den Plan, um mit ihrem Meister zu reden. Grund zu wahrer Euphorie. Euphorie darüber, diesen historischen Moment erleben zu dürfen. Aber dann die Stimme Gottes und der Schreck, der den Dreien in die Glieder fährt. Gerade noch im siebten Himmel landen sie auf dem Boden der Tatsachen, und zwar mit dem Gesicht voller Furcht und sehr unsicher. Was nun, so möchte man fragen. Zum Glück gibt's Jesus. Das ist die frohe Botschaft für die drei, für uns, für mich. Jesus ist da, Gott sei Dank. Denn er lässt sie nicht allein, sondern er geht auf sie zu und er berührt sie. Und er spricht ihnen Mut zu. Und als sie ihre Augen wieder aufschlagen, sehen sie wirklich niemanden als nur den Herrn Jesus. Jesus Christus ist und bleibt eine einmalige Persönlichkeit. Er ist es wert, dass man sich mit ihm ein Leben lang beschäftigt. Ist ja jetzt gerade Weihnachten gewesen, liegt hinter uns. Und da habe ich ein Buch bekommen, lag unter dem Baum, Hard to Handle. Das hatte ich mir auch, ich habe das immer wieder einfließen lassen, dass ich mir das wünsche oder dass ich mir das kaufen möchte. Das lag dann, oh, welch ein Zufall. Sein Buch über meine Lieblingsband, die Black Crowes, ja. Jeder hat doch seine Band so gehabt früher und meine waren die Black Crowes, also weiß nicht, kennt wahrscheinlich keiner jetzt hier, aber meine Familie kennt es offensichtlich. Und diese Euphorie für die Band, das ging bei mir schon ziemlich weit. Eigentlich müsste ich bei jedem Booklet auch genannt werden als Background-Sänger im Auto, unter der Dusche. So, ja, hat mir immer gut gefallen. Und ich habe sogar das T-Shirt an, ich habe es den Kindern versprochen, die haben es mir zum Geburtstag mal geschenkt. Ja, könnt ihr sehen. Black Rose. Ja. Also es geht schon ziemlich weit bei mir. Aber keine Sorge, ich kann noch das eine oder andere doch umsetzen. Genau. Und das Buch fand es sehr interessant. Der Schlagzeuger der Band hat es geschrieben. Und dann geht man da ran an so ein Buch und denkt sich, oh, jetzt erfährt man die ganze Wahrheit über die Kapelle, ja, und bestimmt ganz toll. Und dann war es natürlich auch super interessant, aber ich war so ernüchtert über die Abgründe menschlichen Lebens. Da wird geschrieben über Gier, über Neid, über Missgunst. Letzten Endes keine Vorbilder, aber kann ja auch nicht anders sein. Es sind einfach nur Menschen. Es sind Menschen. Und ich bin auch davon überzeugt, über mich sollte nie jemand ein Buch schreiben, denn der wäre dann auch ähnlich ernüchtert. Es sind Menschen. Und das menschliche Leben ist geprägt von Fehlern, von Sünde, von Verfehlungen jeglicher Art. Ja. Wie anders, habe ich mir da gedacht, ist Jesus. Wie anders ist der Herr Jesus. Wie schlau und weise, wie diplomatisch ist Jesus. Die Geschichte hat mich immer fasziniert. Die Pharisäer fragen Jesus, ob man Steuern bezahlen soll und wollen ihn damit herausfordern. Sagen eigentlich, soll man den römischen Staat, die römische Besatzung anerkennen? Das schwingt da eigentlich so mit. Und Jesus lässt sich eine Münze geben, auf der das Konterfei des Kaisers von Rom abgebildet ist und sagt nur, gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Wie weise ist Jesus? Wie schlau, wie diplomatisch. So einen bräuchten wir in unseren Tagen. So einen bräuchte unsere Gesellschaft, um wieder was zusammenzubringen, was da auseinanderdriftet. Wie weise, wie schlau, wie ehrlich ist Jesus. Und was für ein Kerl ist Jesus. Ja? Er geht in den Tempel rein und sieht, was da getrieben wird. Da werden Geschäfte gemacht. Ja? Und er macht sich eine Geißel, eine Peitsche aus Stricken und treibt die Händler raus und sagt, ihr habt eine Räuberhöhle aus dem Tempel gemacht. Eine Räuberhöhle. Das ist der Ort Gottes. Was für ein Kerl ist Jesus. So sollte mal einer durchgreifen und so manchen Missstand aus der Welt schaffen. Da frage ich mich, es gibt auch vieles, über was ich mir aufrege. Ich könnte das nicht, ich hätte diese Vollmacht nicht aufzuräumen. Was für ein Kerl. Und wie liebevoll ist Jesus. Da haut man ihm Nägel durch Fleisch und Knochen und was sagt er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So sollte uns mal jemand behandeln, sollte mich mal jemand behandeln, wenn ich dem anderen Leid zugefügt habe. Wie liebevoll ist Jesus. Die gute Botschaft von heute Morgen. Jesus ist da. Der Weise, der Kerl voller Liebe. Jesus ist da. Er ist für deine Schuld gestorben und von den Toten auferstanden. Er lebt und er will dich segnen mit seiner Weisheit, mit seiner Stärke und seiner Liebe. Jesus ist da, Gott sei Dank. Ich bin froh, dass ich Jesus kennen darf. Durch ihn weiß ich, wie Gott ist. Menschen unterschiedlichster Herkunft haben sich zu allen Zeiten ein Bild von Gott gemacht. Mal waren das Fratzen und dann wieder weich gezeichnete, süßliche Gestalten. Aber wenn ich Jesus Christus betrachte, dann sehe ich, wie Gott wirklich ist. Er rührt dich an, nimmt dich in seinen Arm und sagt, fürchte dich nicht. Ich gehe für dich durch den Tod, vertrau mir allein. Es ist so, wie es in dem alten Osterlied heißt, er reißet durch die Hölle, ich bin stets sein Gesell. Gelobt sei Jesus Christus, Amen.